SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
SWR1 Leute an Pfingstsonntag und zu Gast ist ein außergewöhnlicher Mann, Norbert Fink, seit 14 Jahren katholischer Priester, außerdem Kinofan, Elvis-Imitator und Rap-Texter aus Leidenschaft. Herzlich willkommen, Norbert Fink.
Freue mich, hier zu sein.
Sie sind katholischer Priester und Jugendseelsorger im Erzbistum Köln, wurden aber einem Millionenpublikum bekannt, als Sie den Traugottesdienst von Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis im letzten Jahr gehalten haben. Was hat sich für Sie dadurch verändert?
Was sich für mich verändert hat, ist vielleicht, dass ich eben bekannter geworden bin, auf der Straße schon mal erkannt werde, Bauarbeiter hinter mir herrufen, Alter, du bist doch, du hast die Katze getraut. Und ich glaube auch, dass sich dadurch auch Türen geöffnet haben.
War das, was Sie mit dieser Hochzeit gemacht haben, eine Art bewusst durchgeführte PR für die katholische Kirche, um auch Leute zu erreichen, die Sie sonst vielleicht nicht erreichen würden?
Ja, definitiv war es der Versuch, Menschen zu erreichen, die wir sonst nie erreichen, weil der größte Zuschaueranteil bei dieser Sendung von RTL 2 zwischen 14- und 29-Jährigen ist und die wir sonst normalerweise nicht erreichen mit unseren Programmen. RTL 2 hat letztes Jahr damit die höchste Einschaltquote erreicht mit, ich glaube, fast 3 Millionen Menschen haben das zugeschaut und die höchste Einschaltquotenzahl war wohl bei der Predigt sogar, ja. Also ich glaube, das war eine Riesenchance, Menschen zu erreichen. Und ich glaube, das wurde auch geschafft. Jedenfalls habe ich danach ganz viele Feedbacks bekommen von Leuten, die Sendung gesehen haben und sich gesagt haben, auch wenn ich gewusst hätte, dass das katholische Trauen so schön sein kann, hätte ich auch mich kirchlich getraut und nicht nur standesamtlich oder so. Oder es wurden auch Vorurteile dadurch abgebaut. Also durch ganz viele Feedbacks habe ich mitbekommen, dass es schon sehr gute Auswirkungen hatte, gerade auf Kirchenferne.
Wir sprechen da gleich noch intensiver drüber. Damit unsere Hörer, unsere Gäste am Anfang der Sendung gleich ein bisschen besser kennenlernen, machen wir gerne ein kleines Spiel. Ich habe einige Satzanfänge für Sie vorbereitet und Sie reiben schon die Hände, haben Spaß daran.
Ich freue mich drauf, ja.
Okay, dann legen wir gleich los. Ich bin gerne Priester, weil
ich mir nichts Schöneres vorstellen kann.
Kino kann eine Art Gottesdienst sein, wenn
der Film eine Botschaft hat, die mir ins Herz fällt.
Meine persönlichen Lieblingsfilme sind
Star Wars und Der Pate.
Ich kann mich ärgern über die Kirche, wenn
wenn Kirche keine Freude versprüht und wenn Liebe nicht in ihr erfahrbar ist.
Das Evangelium zu rappen
ist eine neue Form, das Evangelium zu den Menschen zu bringen.
Papst Franziskus finde ich
cool.
Ich habe von Elvis gelernt,
dass es sich lohnt, ein Original zu sein.
Facebook ist für mich
wie die Luft zum Atmen.
Wenn jemand zu mir kommt und mich fragt, weshalb er an Gott glauben sollte, sage ich ihm,
es gibt keinen Grund, es nicht zu tun.
Wenn Leute nicht in die Kirche gehen,
ich glaube, dann versäumen sie etwas, was ihrem Leben gut tun kann, wenn sie die richtige Kirche erwischen.
Der Himmel ist für mich
das Leben an sich.
Die Hölle ist für mich
alles, was einen vom wirklichen Leben abhält.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Norbert Fink, katholischer Pfarrer und Autor des Buches Hallo Welt, hier Kirche von einem, der auszog, den Glauben zu rocken. Zentrale Aussage Ihres Buches ist, wer von der frohen Botschaft begeistert ist, darf sich nicht in Kirchen, Sakristeien oder Pfarrhäusern verstecken, sondern muss dahin gehen, wo die Menschen sind. Was heißt es für Sie konkret?
Das heißt für mich konkret, dass ich meine frohe Botschaft, die ich verkünde, meine Predigt nicht auf Kirchenmauer beschränke, sondern versuche, in die Welt hinauszutragen durch verschiedene Mittel, zum Beispiel durch YouTube, indem ich meine Predigten dort reinstelle, indem ich zu den Menschen auch nach Hause gehe, Menschen besuche, Menschen aufsuche, indem ich auch selbst auf RTL 2 sichtbar bin, wo Kirche sonst nicht sichtbar ist. Also überall zu versuchen, Gott zu suchen und zu finden und zu bringen, wo er vielleicht sonst selten hinkommen kann.
Erfahren Sie denn da durchgängig positive Reaktionen auch von Mitbrüdern? Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Bischof oder Pfarrer das auch kritisch sieht.
Ich erfahre viele Reaktionen von Menschen unterschiedlichster Couleur, aber weniger von Mitbrüdern, von Priestern oder Bischöfen.
Die sind wahrscheinlich nicht auf Facebook unterwegs, so oft ganz, wie Sie.
Ganz genau, oder auf RTL 2 oder in anderen Medien. Ich glaube, es ist auch schwierig unter Priestern, weil viele ja doch irgendwie, habe ich den Anschein, oftmals ja, viel Gutes tun, aber auch Business as usual betreiben. oder ein Rädchen gefangen sind und da nicht rauskommen, wie so ein Hamster. Und ich versuche halt neue Wege zu gehen, die auch Angst machen können. Und da erfahre ich durchaus nicht nur Zuspruch von Mitbrüdern, sondern ja, die auch aber eher hinter vorgehaltener Hand dann sagen, da muss man sich fremdschämen oder so für das, was der Norbert macht. Aber überwiegend bekomme ich schon Zuspruch. Und ich habe mich sehr gefreut, als mein Bischof, Kardinal Wölki, mir kurz vor der Katzenberger Trauung morgens dann eine SMS geschickt hat. Norbert, ich weiß, das wird nicht einfach heute Abend, aber ich drücke dir die Daumen, dass Gott mit dir ist. Ne? Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Oder als ich mein erstes Video veröffentlicht habe, mein erstes Rap-Video, habe ich kurz Zeit danach auch den Kardinal gesehen bei einem Treffen, kam dann auf mich zu und sagte, Norbert, ich habe dein Video gesehen. Und da habe ich gedacht, und wie war's? Er meinte, ich habe es schon dreimal gesehen. Gut, so, mach mal weiter. Also das hat mich doch schon sehr, sehr gefreut.
Also ich gestehe, wenn ich in die Kirche gehe, dann habe ich in den allermeisten Fällen das Problem, dass ich bei der Predigt gedanklich abdrifte, weil sie mich schlicht und einfach bodenlos langweilt. Was tun Sie, damit das den Menschen, wenn Sie predigen, nicht passiert?
Ich beginne meistens mit einem Witz oder etwas, wo ich die Aufmerksamkeit der Leute bekomme. Letztens habe ich zum Beispiel gesagt, ich habe gemerkt, dass die ersten 5 Reihen in der Kirche frei waren und dass hinten aber noch Leute standen. Da habe ich am Anfang gesagt, dass diejenigen, die hinten stehen, auch nach vorne kommen können. Und wenn die Predigt zu lang oder langweilig wird, können sie sich auch hinlegen. Das sind ganze Menge sind da frei. Ne? So, und da hat man schon die Aufmerksamkeit der Menschen. Und dann ist es mir wichtig, in Predigten aktuelle Geschehen mit einzubringen, mit der Bibel in Verbindung zu bringen und den Menschen Ermutigung mit auf den Weg zu geben für den Alltag. Und ich bringe zwischen meinen Predigten viele Geschichten mit ein, welche, die ich gehört habe, welche, die ich selbst erfahren habe. Und zwischendurch ist immer wieder wichtig, Witze zu machen oder irgendwie einen guten Spruch, der einen zum Nachdenken bringt. Also wirklich etwas, was das Gehirn anfuttert und nicht nur das Gehirn, sondern auch das Herz. Und ich glaube, durch die Feedbacks, die ich bekomme, gelingt das meistens ganz gut.
Sie schaffen es ja offensichtlich, eine Sprache zu sprechen, die die Menschen auch verstehen. Es ist heute ja Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Unter Gott, Vater und Sohn können sich die meisten eher etwas vorstellen. Können Sie denn allgemeinverständlich erklären, wer oder was dieser Heilige Geist ist?
Theologisch gesagt ist er die dritte Person der Heiligen Dreifaltigkeit. Auf Deutsch gesagt ist er für mich die Kraft, die alles antreibt. Also ich erkenne den Heiligen Geist an seinem Wirken vor allem, an seinen Früchten wie Freude, Liebe, Gelassenheit. Gottes Geist wirkt dort, wo das Gute sich durchsetzen kann, dort, wo Versöhnung geschehen kann, dort, wo Friede auf einmal möglich ist, wo Menschen Heil erfahren. Da ist für mich Gottes Geist am Werk und das ist der Heilige Geist.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass Sie im Fernsehen ein Millionenpublikum erreicht haben mit dem Traugottesdienst von Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis im letzten Jahr. Eine Trauung, die live zur besten Sendezeit von RTL 2 übertragen wurde. Wie sind die beiden denn auf Sie gekommen?
Ich möchte mal sagen, wie die Jungfrau zum Kind oder so ähnlich. Die beiden haben sich entschieden, auf dem Petersberg bei Bonn zu heiraten und das gehört eben zur Erzdiözese Köln. Wollten dort in der katholischen Kapelle heiraten. Der Pfarrer von dort konnte an dem Termin nicht und so haben die beiden sich an das Erzbistum, an die Personalabteilung gewandt und die haben dann versucht, jemanden zu finden, der es macht. Haben aber keinen gefunden. So, und einer, der angesprochen wurde, der selbst nicht konnte, der hat eine Facebook-Gruppe aufgestellt mit 6 Leuten drin, wo er die Anfrage
unter dem Titel "Wer traut sich?" Ja.
Genau, wer traut sich zu trauen, sie zu trauen. Unter den 6 Leuten war eben auch ich. Die anderen 5 haben gesagt, sie wollen nicht oder können nicht. Und ich habe gesagt, ja, zeitlich könnte ich. Ob ich will, weiß ich nicht. Da müsste ich die beiden erstmal persönlich kennenlernen.
Was wussten Sie denn über die beiden vorher?
Nicht viel. Also ich bin jetzt kein RTL2-Gucker, auch kein Daniela Katzenberger-Fan oder Illustrierten-Gucker. Nicht viel. Also von ihm wusste ich nur, dass er der Sohn eines Schlagersängers ist und von ihr, dass sie eine Kultblondine ist und mehr war jetzt nicht. Aber ich habe es einfach so behandelt wie jede andere Anfrage auch, die dann an mich gestellt wird für eine Trauung. Wenn ich zeitlich kann, dann treffe ich die Leute, spreche mit denen, schaue sie mir an und prüfe so, wie ich es kann, deren Motive, warum sie heiraten wollen. Und wenn ich merke, okay, da gehe ich mit, die meinen es ernst, dann mache ich die Trauung. Und ich habe die beiden genauso behandelt wie alle anderen Paare auch.
Sie schreiben in Ihrem Buch, so sehr wie Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis, habe ich noch nie ein Brautpaar verteidigen müssen. Vor was für Vorwürfen mussten Sie die beiden denn verteidigen?
Ja, es gab natürlich Vorwürfe wie, durch mich lässt sich die Kirche vor den Karren von RTL 2 spannen, oder dass alles eben nur eine Show ist, ein Fake, das gar nicht ernst gemeint ist und dass die Kirche sich eben mich missbrauchen lässt für so eine Live-Sendung, weil eben das alles nur Show ist und nicht ernst. Das waren so die Vorwürfe.
Konnten Sie die für sich zumindest innerlich entkräften? Weil wenn man natürlich hört, dass eine Trauung live im Fernsehen übertragen will, hat man erstmal den Verdacht.
Die Bedenken wurden zerstreut, wirklich in dem Gespräch mit den beiden. Weil ich gemerkt habe, dass es denen wirklich ernst ist, dass die beiden kirchlich heiraten wollen und sie sich nicht verheiratet fühlen würden, wenn sie nicht in einer Kirche und durch einen Priester und vor Gott heiraten. Von daher, wer bin ich dann, etwas anderes zu behaupten, wenn sie es mir wirklich so zusichern und ich es ihnen auch wirklich abkaufe.
Sie haben vor allen Dingen positive Reaktionen von jungen Leuten bekommen, die ja sonst gar nichts mit Kirche zu tun haben. Was haben Sie da für Reaktionen bekommen?
Ich habe, glaube ich, an die 400 neue Facebook-Freunde gewonnen dadurch, mit denen ich sonst nie in Kontakt gekommen wäre und die jetzt auch meine religiösen Postings und so auf Facebook mitbekommen. Ganz viele Leute haben mir geschrieben, dass es ihnen super gut gefallen hat, dass es sie berührt hat und dass es auch sehr persönlich war, dass es nicht so wie am Fließband war. Das war zum einen. Zum anderen gab es auch Leute, die gesagt haben, sie haben noch nie eine kirchliche Trauung gesehen. Also wenn eine Trauung, dann nur standesamtlich. Und dass sie mitbekommen haben, dass es doch irgendwie einen Mehrwert gibt durch die Symboliken, die da sind. Die Atmosphäre, die da vorherrscht und die Gebete, die gesprochen werden. Dass es schon irgendwie eine andere Nummer ist, als standesamtlich zu heiraten, so vom Feeling her.
Jetzt gibt es ja viele Pfarrer, die sagen, ach, ich habe eigentlich gar keine Lust auf eine Trauung, weil die Leute, die dann da vor mir stehen, die gehen sonst gar nicht in die Kirche und für die ist es jetzt einfach, weil es halt schöner ist, im weißen Kleid mit großem Pomp zu heiraten. Was sagen Sie denen?
Denen würde ich sagen, dass sie umdenken sollten. Dass sie die Menschen, die da vor ihnen sind und die tatsächlich vielleicht überhaupt keine Ahnung haben, wie sie zu stehen haben, was sie zu sagen haben, wie man sich in der Kirche verhält, dass sie diese Menschen mit liebenden Augen anschauen. Also dass sie dankbar sind, dass diese Menschen jetzt eben da sind. Und gerade wenn sie punktuell nur in Kirche da sind, dann diesen Punkt nutzen, um einen möglichst super Punkt draus zu machen. Denn das Gute, das sie erfahren, werden sie auch weitererzählen. Und man sollte das deshalb als Chance nutzen. Es geht nicht nur bei Trauungen, das ist das gleiche Thema bei Taufen, bei Beerdigungen und bei Christmetten.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Pfarrer Norbert Fink, der auch selbst mal gerne vom Altar aus die frohe Botschaft rappt. Und das klingt dann so.
Ich glaub an eine Kirche, ans Sein und Nicht-Haben, in der es möglich ist, einen Streit zu begraben. Ich glaub an eine Kirche, die hat den Schritt gewagt, dient Gott und den Menschen, wie Jesus es gesagt. Eine Kirche aus Brüdern und aus Schwestern, in der es nicht mehr in ist, über andere zu lästern. Lästern war gestern, heute zählt Respekt, denn jeder hat entdeckt, dass Gott den anderen steckt.
Ein Ausschnitt aus dem Credo, gesungen von keinem Geringeren als unserem Studiogast in Leute, Pfarrer Norbert Fink. Sie rappen auch gerne im Gottesdienst, schreiben die Texte selber. Wann haben Sie damit angefangen?
Mit Texte schreiben habe ich schon als Jugendlicher angefangen, dass ich Lieder geschrieben habe. Ich hatte auch so eine Schülerband, für die ich getextet habe. Ich habe für die Schülerzeitung Gedichte geschrieben. Und dann ist es eine längere Zeit in Versenkung geraten. Und erst vor ein paar Jahren habe ich es wieder hervorgeholt, beziehungsweise gespürt, dass ich mich ganz gut in gereimten Texten ausdrücken kann oder auch möchte. Und ich habe damit angefangen und dann ist es geflossen, sodass bisher, glaube ich, 12 Songs und Poetry Slams entstanden sind.
Und Sie haben das Gefühl, dass Sie in diesem Rap die frohe Botschaft ja vielleicht auch intensiver rüberbringen können, als wenn Sie es nur vorlesen.
Ja, absolut. Durch Gedichte oder durch Poetry Slams, durch Texte kann man Dinge eher auf den Punkt bringen. Also bei Predigten, dann ufert man schon mal aus und da kommt man wirklich auf den Punkt für das, was wichtig ist. Und gerade durch den Reim bleibt eher etwas hängen im Kopf, als wenn man nur Sätze spricht.
Im Credo haben Sie eben gesungen, an welche Art von Kirche Sie glauben und wie Sie sich Ihre Kirche wünschen. Wie erleben Sie denn die Wirklichkeit? Wie weit sind Wunsch und Realität voneinander entfernt?
Ich erlebe verschiedene Realitäten von Kirche, gute wie auch schlechte. Ich erlebe Kirche im Aufbruch, oftmals lebendig. Das hängt davon ab, wo ich gerade bin, denn für mich ist Kirche nicht ein Gebäude, nicht ein Ort, sondern für mich ist Kirche Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus Christus glauben und aus ihrem Glauben heraus leben. Und das kann sein, wo zwei oder drei in Jesu Namen zusammenkommen. Ich erlebe Kirche als lebendig oftmals, aber eben auch als sich selbst im Weg stehend, oft weil sie nicht weiß, wohin sie geht oder was ihre Botschaft oft ist, wie sie an den Mann bringt. Die Sprache ist oft veraltet. Jemand hat mal ein Buch herausgebracht, glaube ich, über das Thema, die Kirche verreckt an ihrer Sprache, weil sie die Menschen damit nicht mehr erreicht. Und was ich oftmals erfahre, ist, dass Kirche oftmals wenig Willkommenskultur hat oder dass Kirche wirklich etwas an Menschen liegt, dass Herz und Liebe, Freude zu spüren sind. Also wenn ich manche Gottesdienste so sehe, ich gehe auch als Teilnehmer in Gottesdienste, vor allem wenn ich im Urlaub bin, genieße ich auch schon mal nicht selbst am Altar zu stehen, sondern als Besucher dabei zu sein, da erlebt man auch schon mal Sachen, da muss man mich in den Kopf schütteln, man fühlt sich oft nicht willkommen, es ist keine Freude spürbar, es ist eher wie ein Ritus, den man abzelebriert und das finde ich, darf nicht sein. Kirche muss lebendig sein und muss Gott transportieren. Dafür ist sie da, sonst hat sie ihr Ziel verfehlt, wenn sie Menschen nicht nur etwas von Gott aufzeigen kann, dass das Leben der Menschen gelingt. Das ist die Hauptaufgabe der Kirche.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie haben eben gesagt, dass oft keine Willkommenskultur herrscht in der Kirche, dass Leute, die anders aussehen, zum Beispiel tätowiert oder gepierst sind oder die sich anders verhalten, als dass die Masse der Kirchenbesucher tut, komisch angeschaut werden. Sie plädieren dafür, mit offenen Armen auf Leute zuzugehen und ohne Vorurteile. Sie selbst haben da eine interessante Erfahrung gemacht, und zwar mit einem Mann, der wegen Drogenhandels 8 Jahre im Knast saß. Wie ist es zu dem Kontakt gekommen?
Das ist eine interessante Geschichte, für die ich ungeheuer dankbar bin, dass ich sie erlebt habe, weil sie mich viel gelehrt hat. Als ich junger Priester in Düsseldorf war, war ich noch so richtig wie einer, der neu in Mannschaft kommt und alles richtig machen will. Und ich erinnere mich, dass eines Tages eben ich ins Pfarrbüro ging und dann Taufanmeldung da war für ein Kind. Und dann steht oben der Name des Kindes, dann der Name der Eltern und unten stehen die Namen der Paten. Und hinter einem der Paten stand in Klammern aufgeschrieben, sitzt im Gefängnis. Und ich dachte mir zuerst, ist ein Scherz. Aber es war kein Scherz, es war wirklich so. Und dann war ich drauf und dran, die Mutter des Täuflings anzurufen, also ob da nicht jemand anderes besser in Frage käme, als einer, der im Gefängnis sitzt, als Pate.
Soll ja Vorbild sein, ne?
Genau, das ist ja nicht wie im Film der Pate. Ein Taufpate sollte eben kein Psychopate sein oder so. Nein, aber ja, eben ein Vorbild sollte es sein und der einen auch wirklich auf dem Lebensweg begleiten kann. Aus dem Gefängnis heraus ist das nicht so einfach. Ich war drauf und dran, die Mutter anzurufen, aber ich hatte keine Zeit, weil ich zum Gottesdienst musste. Und dann war ich im Gottesdienst und dann wurde gerade das Evangelium im Gottesdienst gelesen, wo Jesus ein Weltgericht hält und die Menschen eben in Gut und Böse unterteilt. Und gut sind diejenigen, die gut gehandelt haben. Und Jesus sagt an einer Stelle: Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben, ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Und dieser Satz, ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht, der hat mich voll erwischt. Weil es dann für mich klar war, du kannst den nicht einfach so abservieren, du musst dir den Menschen zumindest mal anhören.
Also haben sie es gemacht, sie sind dann hingegangen ins Gefängnis.
Ja, da bin ich in die JVA dann hingefahren, habe einen Termin gemacht und habe den Mann getroffen. Wir haben uns, glaube ich, so 2 Stunden dann unterhalten. Und dieses Gespräch war sehr beeindruckend. Also ich habe, glaube ich, selten so knochenehrliche Gespräche geführt wie bei diesem Mann, der wirklich nichts zu verlieren hatte und so sein ganzes Leben erzählt hat und der mir auch glaubwürdig gemacht hat, dass die Zeit im Gefängnis ihn auch sehr verändert hat. Dass er zum ersten Mal wirklich über sein Leben nachgedacht hat und wie er es nicht mehr weiterführen möchte, wenn er rauskommt. Und er hat im Gefängnis auch zum Glauben gefunden oder der Glaube hat ihm Halt gegeben. Und der hat mich wirklich angefleht, dass er Pate werden kann, weil er gesagt hat, für ihn ist das so ungeheuer wichtig, dass seine Schwester an ihn glaubt. Dass er nicht nur ein Verbrecher ist, der wegen Drogenbesitzes sitzt, sondern dass er eine Zukunft hat. Und dass er Pate werden kann, ist für ihn ein riesen Hoffnungszeichen, dass es für ihn eine Zukunft gibt. Und das hat mich schon sehr bewegt, wo er mir das erzählt hat. Und dachte ich mir auch, wer bin ich, dass ich da Nein sagen kann. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, also dass ich damit einverstanden bin, dass er Pate wird. Und dann war ich schon am Rausgehen und er hielt mich noch auf und sagte, Kaplan, ich hätte noch eine Bitte. Könnte ich bei Ihnen dann vor der Taufe noch beichten? Da hat mich das wirklich umgehauen, weil er mir vorher gesagt hat, er hat einmal im Jahr 10 Stunden Ausgang von 8 bis 18 Uhr. Und dann will er von diesen 10 Stunden eine Stunde in einem muffigen Beichtstuhl verbringen, wo er eigentlich frei hat. Also das hat mich wirklich ergriffen, dass es ihm so viel wert ist. Und mich hat es beschämt, dass ich ihn vorher so verurteilt habe. Einen Menschen, der ja, sich so ins Zeug legt, um Pater werden zu können, wo andere es natürlich können, nur weil sie nicht im Gefängnis sitzen. Oder auf dem Schein alles bei ihnen okay ist. Und dann hat er tatsächlich dann vor der Taufe an dem Sonntag dann auch gebeichtet und er brauchte auch die Stunde, war auch einiges zu erzählen. Aber wie gesagt, Beichtgeheimnis.
Schade, wäre jetzt gerade spannend gewesen.
Das war sehr spannend. Aber ich glaube, die Beichte hat ihm sehr, sehr gut getan. Also der schien sehr befreit zu sein dann. Ich glaube, er ist ein sehr guter Patenonkel dann geworden. Wer weiß, warum Gott ihn, diesem kleinen Täuflingskind, diesen Paten zugeführt hat. Vielleicht kann er ihm auf seinem Lebensweg besser helfen, als wenn einer, der nicht im Gefängnis gesessen hat.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie hatten es ja schon erwähnt, Sie sind 1975 in Polen geboren, dann mit 9 Jahren nach Deutschland gekommen. Wie religiös war Ihre Familie? Man denkt ja immer, jeder, der aus Polen kommt, ist wahnsinnig religiös.
Ja, meine Familie war polnisch traditionell religiös. Es ist schwierig zu beschreiben. Ich würde es mal sagen, wir haben an Gott geglaubt, als Familie, als Kinder, aber ohne eine echte Beziehung zu ihm zu haben. Wir haben all das mitbekommen, was man so in einer religiösen Karriere mitbekommt, von Taufe, Kommunion über Firmung. Aber wir hatten jetzt nicht eine lebendige Beziehung zu Gott, dass wir als Familie zum Beispiel auch zu Hause gebetet hätten oder uns über den Glauben ausgetauscht hätten. Das gab es nicht. Aber es gab auch nicht, dass man irgendwie Gott geleugnet hätte oder er nicht wichtig gewesen wäre. Nur hatte er nicht den Stellenwert, dass man wirklich eine persönliche Beziehung zu ihm hatte, wie zu einem guten Freund.
Das heißt, Sie haben am Anfang auch in keiner Weise daran gedacht, Priester zu werden, als Sie
aufgewachsen sind. Das wäre das Allerletzte. Also eher wäre ich eine prima Ballerina geworden, glaube ich, oder Eiskunstläufer.
Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber es ist dann doch eher unwahrscheinlich.
Ja, danke.
Was hat Sie denn davon abgehalten, wenn Sie sagen, auf keinen Fall?
Wie wird man Priester? Ich glaube, durch Berufung, sollte man zumindest jedenfalls, aber auch durch Vorbilder, die man irgendwie kennengelernt hat, die ansteckend waren oder die begeistert haben für den Beruf. Die hatte ich nicht. Also als Kind und Jugendlicher habe ich Priester erlebt, die mich eher nicht dahin gezogen haben. Also Priester, die ich eher als für mich weltfremd erlebt habe oder konform, alle in einem ähnlichen Anzug, alle ähnlichen Seitenscheitel und überwiegend alt, auf dem Gesicht alt und in dem, was sie sagten. Und das war wenig anziehend. Also für einen jungen Menschen, die waren irgendwie ganz weit entfernt. Das waren nicht Menschen wie du und ich.
Zumal Sie ja auch Interesse auch noch an Mädchen hatten. Ne? Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass Sie extra in den Jugendchor in Gummersbach eingetreten sind, weil Sie wussten, da ist ein riesen Mädchenüberschuss. Da wirst du auf jeden Fall eine kennenlernen, hat es geklappt.
Ja, ich fand eine nett, aber es hat nicht geklappt, weil dann die Berufung dazwischen kam.
Okay, aber Sie sind nicht aus Frust Priester geworden, weil es nicht geklappt hat.
Oh, nee, auf gar keinen Fall. Also ich mache mich nicht selber unglücklich, nein.
Wann kam denn die Berufung? Also wann kam der Punkt, wo Sie gesagt haben, ja, ich kann mir das für mich vorstellen?
Also erstmal ein wichtiger Wendepunkt war, dass ich eine persönliche Beziehung zu Gott erfahren habe oder dass ich Jesus Christus auch als meinen Freund erfahren habe. Das war durch die Freikirche bei uns an der Schule. Da gab es Jugendliche, die auch wirklich aus dem Glauben lebten, mit der Bibel lebten und die auch irgendwie moralisch anders waren und aufrichtig, ehrlich und so. Und die haben mir imponiert. Das war so die erste Begegnung, die mich so nachdenklich gemacht hat, ob ich nicht auch so werden könnte wie die oder aus so einem tiefen Gottvertrauen leben könnte. Und das Zweite war, dass ich eine Wallfahrt gemacht habe zu einem Marienwallfahrtsort nach Medjugorje, wo ich eigentlich eher hingefahren bin 1995, weil es damals noch Krieg gab und ich das abenteuerlich fand. Ja, so ist man halt, wenn man 20 ist vielleicht. Ich war so. Und da für mich persönlich Gott erfahren habe, ohne dass ich das irgendwie groß beschreiben könnte. Aber ich habe dort für mich Gott als Liebe erfahren, weil ich ihn ganz, ganz tief gespürt habe an diesem Ort. Und eine Berufung zum Priestertum, die kam dann erst später, als ich tatsächlich in einem Jugendchor war und eigentlich auf der Suche nach einem Mädchen, hatte ich eine seltsame Begegnung, dass ich nämlich eines Abends einen Jungen aus dem Chor mit nach Hause nehmen sollte im Auto. Und kurz bevor er aus dem Auto stieg, drehte er sich zu mir um und sagte: Norbert, ich glaube, du wirst katholischer Priester werden. Und für mich war es wieder ein Schlag ins Gesicht. Also das war das allerletzte, erstens, was ich werden wollte. Und zweitens, für mich waren, wie er gesagt, katholische Priester eher weltfremd und komisch. Und ich dachte mir, sieht er das in mir auch, dass ich weltfremd und komisch bin? Steht da irgendwie Idiot auf der Stirn oder so? Und da habe ich gefragt, wie kommst du denn darauf? Also was soll das? Und er hat mir nur gesagt, ich weiß es nicht, aber ich spüre es einfach, du wirst katholischer Priester werden. Und ich habe ihn dann aus dem Auto rausgeschmissen. In dem Moment, weil ich wirklich wütend war. Ich empfand das als Beleidigung und als Bedrohung. Und bin dann nach Hause gefahren. Und dann hat es in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, ist dieser Satz einfach nicht mehr aus mir rausgegangen. Und aus dieser totalen Abwehr ist es irgendwann übergegangen zu, ja, warum eigentlich nicht?
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie sind leidenschaftlicher Elvis-Fan, treten sogar als Elvis-Imitator auf. Dann vermute ich nicht im schwarzen Gewand mit Priesterkragen. Was haben Sie da an?
Ich habe ein Jumpsuit an, also was Elvis in den Las Vegas-Shows in den 70ern anhatte.
Also weiß glitzernd, oder?
Genau, ganz viel Prunk, Glitzer. Oder ich trete auch auf, je nachdem, in welcher Zeitspanne ich ihn darstelle, auch mit einem schwarzen Hosen und einem goldenen Jackett auf, so wie Elvis in den 50ern aufgetreten ist.
Also Sie sind super Elvis-mäßig ausgerüstet. Ich merke das schon. Wenn Sie jemanden in Ihre Wohnung einladen, stolpert er wahrscheinlich auch ständig über irgendwelche Elvis-Fan-Artikel. Was haben Sie da alles gesammelt im Laufe der Jahre?
Haben wir noch eine Stunde Zeit?
Okay.
Also es ist alles vertreten, was man sich vorstellen kann. Also Platten, DVDs, Originalautogramme von Elvis, da habe ich zwei. Und Autogramme von Leuten, die mit ihm Filme gemacht haben oder Musiker von ihm. Eine Elvis-Büste, Elvis-Bücher und Sticker und ein Fächer.
Oh Gott. Wann fing das denn bei Ihnen an? Wie viele Jahre sammeln Sie schon?
Ich glaube, das fing so ungefähr mit 12 an, als ich mich anfing, so richtig für Musik zu interessieren. Ich habe mich an den Plattenschrank meiner Eltern begeben und dort stand neben Madonna, den Bee Gees, Modern Talking eben auch eine Elvis-Platte. Und ich habe mir alle Platten durchgehört und fand Elvis irgendwie am interessantesten, weil er am meisten mich beeindruckte durch seine Vielfalt der Musik. Dass er eben Gospelmusik gemacht hat, genauso wie Countrymusik und Rockmusik und Balladen und opernhafte Songs. Und diese Vielfalt, die habe ich bei sonst keinem anderen Künstler gefunden. Und das hat mich beeindruckt. Und vor allem, dass er eine Stimme hatte, die einfach unverwechselbar ist.
Ihre Leidenschaft ist ja so groß, dass Sie sogar mit einem Elvis-Fanclub nach Memphis gereist sind, um auf den Spuren von Elvis zu wandeln. Wie haben die Leute da reagiert, als sie erfahren haben, dass sie Priester sind?
Ich war nicht als Priester erkennbar, weil das für mich ganz bewusst Urlaub war. Und ich wollte eben nicht ständig nach Kirche, Glaube und sonst wie gefragt. Ich wollte meine Ruhe haben, ich wollte Zeit für Elvis haben und wirklich Urlaub machen. Aber irgendwie durch Gespräche, wie auch immer, wurden Leute irgendwie stutzig. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie anders rede oder andere Themen anschneide, weiß ich, dass die irgendwann fragten, ob ich irgendwie religiös wäre oder gläubig. beziehungsweise einer hat dann wohl im Internet, also mich ein bisschen gegoogelt und im Internet einen Artikel gefunden, einen Zeitungsartikel, wo über mich als Pfarrer und Elvis-Imitator geschrieben wurde. Und dann hat es die Runde gemacht unter den anderen Teilnehmern. Und die waren alle mehr oder weniger schockiert.
Aber Sie haben sie trotzdem weiter in Ihren Fankreisen sein lassen, ja? Nicht ausgeschlossen.
Nein. Ich fand eine sehr interessante Erfahrung, weil da sind viele Freundschaften entstanden, auch durch diese Fahrt. Und ich glaube, die wären so nie entstanden, wenn die Menschen von vornherein gesehen hätten, dass ich Priester bin. Und dadurch, dass ich einer von ihnen war, war dann ein ganz anderer Zugang möglich.
War Elvis eigentlich religiös?
Ja, also Elvis war ein sehr religiöser Mensch, was eigentlich so kaum bekannt ist. Die einzigen Grammy-Auszeichnungen, die er für seine Musik bekommen hat, das war für seine 4 Gospelplatten. Er selbst stammt aus einer sehr religiösen Familie und gehörte so einer Baptistengemeinde an. Und in der Kirche hat er das Singen gelernt, im Chor und auch das Tanzen, selbst das Hüftschwung, das hat er in der Kirche von den Schwarzen gelernt. Deshalb fand er das komisch, dass andere Pasteure ihn später kritisiert haben dafür, für seinen Tanz, wo er das doch in der Kirche gelernt hat. Und er selbst war jemand, dem der Glaube sehr wichtig war. Der kannte die Bibel sehr gut. Also die kann man heute noch einsehen. Da ist fast jede Seite unterstrichen. Er hat selbst später, vor allem in den 70er Jahren, seinen Konzerten aus der Bibel vorgelesen, den Leuten. Zu Hause oft lange Predigten gehalten unter seinen Freunden. Und viele sagen auch tatsächlich, wenn Elvis nicht gestorben wäre, hätte es sein können, weil er es oft angedeutet hat, dass er einen ähnlichen Weg geht wie Jerry Lee Lewis, der Pastor geworden ist. Witzige Anekdote auch ist, er wollte sich einem Gospelquartett anschließen als 17-Jähriger. Aber weil er so außer der Reihe sang und sich nicht einfügen konnte in so ein Quartett mit seiner Art von Gesang, wollten sie ihn nicht aufnehmen ins Gospelquartett. Und so ist er dann, glaube ich, ein Autofahrer geworden oder hat in einer Firma gearbeitet. Und von da aus ging dann der Weg weiter über einen Plattenladen, wo er seine erste Platte aufgenommen hat. Aber eigentlich wollte er Karriere machen in einem Gospelquartett. Gut, dass nicht geklappt hat.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Über eine Leidenschaft von Ihnen haben wir noch gar nicht gesprochen, den Film. Sie lieben Kinofilme jeder Art und die müssen noch nicht mal, sage ich jetzt mal, besonders ernsthaft, tiefgründig oder anspruchsvoll sein. Sie lieben auch Blockbuster wie Rambo, Star Wars oder Rocky und sagen, Rocky-Filme wirken auf mich heute noch wie eine Motivationsspritze. Zu was motiviert Sie denn Rocky, außer vielleicht die Faust zu ballen und zuzuhauen?
Ja, manchmal muss das vielleicht auch sein. Nein. Mich motivieren die Rocky-Filme unglaublich darin, niemals aufzugeben. Egal, welche Schwierigkeiten sich einem im Leben stellen, nicht sich davon unterkriegen zu lassen, sondern nie aufzugeben und weiterzumachen. Denn genau das tut nämlich die Hauptfigur Rocky Balboa in den Filmen. Egal, was ihm im Leben dazwischen kommt, er kämpft einfach weiter. Er gibt nie auf. Er sagt, es ist erst dann vorbei, wenn es vorbei ist. Und nicht dann, wenn andere meinen, es wäre vorbei.
Sie sagen ja auch, vom Kino können wir katholischen Priester eine ganze Menge lernen. Was nämlich?
Ich glaube, dass das Kino das Leben reflektiert und unsere Welt. Und ich glaube, man kann ganz viel davon lernen, was Menschen wichtig ist, was unsere Welt ausmacht, weil eben das Kino viel davon reflektiert und ein Spiegelbild ist unserer Gesellschaft oftmals. Und es lohnt sich, in dieser Welt hineinzutauchen, um eben die Welt der Menschen kennenzulernen. Natürlich sollte man Menschen auch selbst kennenlernen, aber ich glaube, das Kino ist auch eine Hilfe dafür, unsere Welt zu verstehen.
In Ihrem Buch ist ein Bild zu sehen, da stehen Sie mit Sternenkrieger, Maske und Lichtschwert vorm Kreuz. Was machen Sie da bitte?
Da mache ich einen sogenannten ökumenischen Filmgottesdienst. Das heißt, mit einem evangelischen Pastorenkollegen mache ich schon seit Jahren zweimal im Jahr so einen großen Filmgottesdienst, wo wir uns einen Film vornehmen, wo wir religiöse Spuren drin entdecken, sei es thematische oder symbolische Spuren, die auf Religion hindeuten. Und mit dem Film arbeiten wir dann, dass wir verschiedene Szenen aus dem Film zeigen. Dazwischen gibt es Impulse jeweils zu den Szenen, eine Mitmachaktion, ein Gebet, Live-Musik von der Band und so ein interaktives Geschehen in dem Gottesdienst. Und das ist faszinierend, weil Menschen dann mitbekommen, dass Filme nicht einfach nur Unterhaltungswert haben, sondern wirklich auch, wenn Filme gut sind, Botschaften vermitteln, die einem im Leben, aber auch im Glauben helfen können.
Was vermittelt Star Wars für eine Botschaft?
Star Wars vermittelt für mich die Botschaft, dass das Gute am Ende immer siegt. Und selbst in dem bösesten Bösen noch Gutes zu finden ist.
Darth Vader.
Ja.
Ihr persönlicher Filmtipp, für welchen Film sollte man Ihrer Meinung nach unbedingt gesehen haben?
Oh, da gibt es so viele Filme, die absolut sehenswert sind. Welchen Film, den man unbedingt gesehen haben müsste, ist Club der Toten Dichter. Über den schreibe ich auch in meinem Buch, weil der für mich sehr prägend war als Jugendlicher und dann später als Theologiestudent, wo ich eben auf diese Spur kam, nach religiösen Dimensionen in Filmen zu fragen. Das ist ein Film, der wirklich einen ins Herz treffen kann mit seinen Themen.
Ich habe jetzt auch noch ein kleines Geschenk für Sie, Herr Pfarrer Fink. Haben Sie den Film Mein Blind Date mit dem Leben im Kino gesehen?
Nein.
Ach, das ist ja schön, dass Sie den versäumt haben. Das ist ein ganz wunderbarer Film über einen schwer sehbehinderten Mann, der sich nicht behindern lassen will, sondern fest an seinen Traum in der Hotelleriekarriere zu machen, glaubt und ihn auch lebt. Also ein Film, der auf einer wahren Geschichte basiert. Die DVD können Sie auch noch nicht haben, die kommt nämlich erst in 3 Wochen raus, aber Sie kriegen von mir jetzt das feste Versprechen, dass sobald sie draußen ist, Sie die zugeschickt bekommen.
Ja, mega, danke.
Danke, dass Sie hier waren und frohe Pfingsten.
Frohe Pfingsten.